Herzlich willkommen zum FAZ-Einspruch-Podcast, Folge 265, unserem wöchentlichen Podcast zu Recht, Justiz und Politik. Mein Name ist Reinhard Müller und mit im Studio ist Stefan Klenner. Guten Morgen, guten Tag, Herr Klenner.
Guten Morgen, Herr Müller. Ja, wir haben wieder eine spannende Sendung vor uns und diese Sendung ist sozusagen auch nochmal mit einem Aufruf verbunden, sich an unserer Hörerbefragung zu beteiligen. Viele Hörer haben das schon gemacht. Wir haben uns sehr darüber gefreut. Unter faz.net/Einspruchumfrage in einem Wort kommt man zu dieser großen Befragung. Sie dauert nur 8 Minuten und wir wollen dort sehr detailliert von unseren Hörern wissen, was wir in den Sendungen noch besser machen können. Ist verbunden mit einem großen Gewinnspiel. Jeder, der teilnimmt, erhält FAZ-Einspruch mit allen F-Plus-Artikeln 3 Monate kostenlos.
Und darf mit Xavier Naidoo im Porsche mitfahren zum Beispiel.
Ja, das wäre sehr aufregend, aber es ist fast so aufregend. Es gibt nämlich auch Karten für den FAZ-Einspruch-Podcast auf der JuraCon im Dezember, wo dann eben auch die Leute live dabei sein können. Gibt außerdem auch eine Hotelübernachtung dazu, Kopfhörer zum Hören unseres Podcasts, die Einspruch-Kaffeebecher. Die Umfrage ist noch bis zum 6. August geschaltet, also es lohnt sich, zeitnah dabei zu sein.
Also Preise von unschätzbarem Wert im Grunde genommen. Und heute geht es unter anderem um ein Gespräch mit Peter Michael Huber, dem ehemaligen Verfassungsrichter, Spezialist für Europarecht, aber auch mit dem Wahlrecht befasst, der aber auch kurzzeitig Thüringer Innenminister war, Parteimitgliedschaft CDU, der die Frage beantwortet, ob es überhaupt Brandmauern auf kommunaler Ebene geben kann, wie mit Verfassungsfeinden, die aber zugelassen sind, im öffentlichen Diskurs umgegangen werden muss und was für Mängel unser Gesetzgebungsverfahren und unser Parteienstaat haben.
Ja, das ist ja eine ganz aktuelle Debatte. Da bin ich gespannt, was er dann dazu sagt. Wir beide unterhalten uns danach über eine aktuelle Entscheidung des Bundesgerichtshofs zur Lost Art Datenbank. Das ist erstmal ein
hört sich ziemlich lost an, ist aber interessant.
So ist es. Und danach habe ich dann Professor Winfried Kluth zu Gast und werde mit ihm über das Asylrecht sprechen. Es gab ja in der vergangenen Woche in der FAZ einen Gastbeitrag des CDU-Politikers Thorsten Frey, der gefordert hat, das Individualrecht auf Asyl durch eine Institutsgarantie zu ersetzen. Und ich werde Herrn Professor Kluth fragen, ob das juristisch überhaupt umsetzbar ist.
Und dann gibt es noch ebenfalls einen ziemlich abgefahrenen Beschluss, mit dem wir uns im Rahmen des gerechten Urteils befassen. Ein Verlustigkeitsbeschluss dürfte nicht vielen bekannt sein, aber spannend ist auch der Fall dahinter, nämlich die Frage, wie weit die Freiheit des Erblassers geht und wo sie an die Grenzen der Sittenwidrigkeit stößt.
Also wieder eine sehr bunte, sehr vielfältige Sendung und jetzt freue ich mich auf Ihr Gespräch mit Herrn Professor Huber.
Herzlich willkommen, Professor Huber, ehemaliges Mitglied des 2. Senats des Bundesverfassungsgerichts und auch früher für die CDU Innenminister von Thüringen. Aus aktuellem Anlass und mit der Erfahrung des ehemaligen Politikers und Verfassungsrechtlers, kann es eigentlich Brandmauern im kommunalen Bereich geben? Zu anderen Parteien, zwischen den Parteien?
Die Frage ist, wie man eine Brandmauer definiert. Wenn man eine Brandmauer, was ich in der Sache für richtig halte, sozusagen in dem Verbot sieht, unakzeptierbare und abseitige Positionen anderer Vertreter in Kommunalparlamenten zu übernehmen, mit denen gemeinsame Sache zu machen, glaube ich, dann ist eine Brandmauer natürlich auch in kommunalen Parlamenten durchzuhalten. Wenn es darum geht, das Zusammenspiel zwischen einem Landrat oder einem Bürgermeister und dem Kreistag und der Kommunalvertretung, so wie es das Gesetz vorschreibt, zu operationalisieren, scheint mir das schwierig, weil das Risiko, sich dann auch gesetzwidrig zu verhalten, relativ groß ist. Es gibt immerhin eine Organtreuepflicht, auch der kommunalen Organe, die zum Wohle der Menschen ihre gesetzlichen Aufgaben erfüllen müssen. Es geht um Verwaltungsvollzug ja im weitesten Sinne und nicht so sehr um politische Gestaltung. Da muss man, glaube ich, die Brandmauer so definieren, dass sie nicht mit dem Gesetz in Konflikt gerät.
Die Schwierigkeit besteht ja darin, der Umgang mit Parteien und deren Angehörigen, die zwar, was heißt zwar, also die zugelassen sind, die erlaubt sind, die nicht verboten sind, denen aber Verfassungsfeindlichkeit bescheinigt wird, teilweise vom Verfassungsschutz. Und auch das Bundesverfassungsgericht hat ja sich kürzlich mit der Frage beschäftigt, ob ich einer erlaubten Partei die staatliche Parteienfinanzierung entziehen kann. Wie verhält sich das im Rahmen der Chancengleichheit, die ja die Verfassung aussieht? Also eine Partei ist erlaubt, aber irgendwie doch wieder nicht. Eine Partei ist zugelassen, tritt zur Wahl an mit ihrem Personal, wird aber geächtet. Ist das möglich?
Naja, also das Parteienprivileg, das die Mütter und Väter des Grundgesetzes aus gutem Grund in Artikel 21 Absatz 2 aufgenommen haben, will eine solche Situation jedenfalls mit Blick auf staatliche Institutionen verhindern. Der Entzug der teilweisen Parteienfinanzierung ist ja nach unserer Entscheidung zum NPD-Verbot in das Grundgesetz aufgenommen worden und hat insofern auch eine verfassungsrechtliche Billigung, aber natürlich nur für Parteien, die darauf ausgehen, die verfassungsmäßige Ordnung zu beseitigen. Eine Beobachtung durch den Verfassungsschutz übernimmt diese Hürde noch nicht, sondern das muss durch das Bundesverfassungsgericht letztlich festgestellt werden. Dieser rechtliche Rahmen bindet alle staatlichen Organe, sodass natürlich eine Ausgrenzung einer nicht verbotenen und nicht für verfassungsfeindlich festgestellten Partei durch Gesetzgeber, Regierung, Verwaltung nicht in Betracht kommt. Eine andere Frage ist es, mit welchen Parteien man selbst genügende Schnittmengen oder entsprechende Antagonismen feststellt, dass man auf keinen Fall mit ihr zusammenarbeiten will. Auch bei formalen Dingen, das ist eine Frage des freien Mandats letztlich und eine Frage der Zweckmäßigkeit und der politischen Kultur. In der Sache, glaube ich, täte man aber ganz gut daran, sich an den Wertentscheidungen der Verfassung zu orientieren und die politische Auseinandersetzung weniger in einer formalen Ausgrenzung und Empörungsrhetorik zu suchen, als in der inhaltlichen Auseinandersetzung. Wenn wir jetzt die AfD uns anschauen, gibt es ja genügend inhaltliche Punkte, die eine Zusammenarbeit unmöglich machen. Angefangen von der Leugnung des Klimawandels über die merkwürdige Positionierung zur Corona-Pandemie bis zum Austritt aus der EU. Und einem anderen würden sicher noch weitere Gesichtspunkte einfallen. Aber das ist eine Frage, die jeder für sich, jeder Abgeordnete und jeder Politiker für sich entscheiden muss. Wobei natürlich die Funktionsfähigkeit des Parlaments etwa durchaus im Blick haben sollte. Es ist kein Zufall, dass der Linken angehörige Ministerpräsident von Thüringen einen AfD-Politiker mit seiner Stimme zum stellvertretenden Landtagspräsidenten gewählt hat. Herr Ramelow hat, wenn ich das richtig verfolgt habe, auf diese Weise jedenfalls seine Abwägung so getroffen, dass die Funktionsfähigkeit des Parlaments in diesem Punkt wichtiger gewesen ist. Dass man das in der politischen Auseinandersetzung skandalisiert und Empörungspotenzial schafft, ist nachvollziehbar, hilft aber, glaube ich, einer ohnehin polarisierten Gesellschaft nicht so richtig weiter.
Das heißt, mit Blick auf den Bundestag, es ist zweifelhaft, jetzt nicht unbedingt verfassungsrechtlich, aber vielleicht verfassungspolitisch, ob man keinen Vizepräsidenten der AfD wählt. Es wird ja teilweise mit den Personen begründet, das ist ja auch eine legitime Begründung. Es wird aber natürlich durch die Blume auch damit begründet, dass man eben keinen Stellvertreter der Bundestagspräsidentin von dieser Partei haben will. Obwohl das immer Usus war im Grunde.
Also formal gibt es natürlich keinen Anspruch darauf, weil das Grundgesetz vorsieht, dass eine Wahl stattfindet. Abgeordnete können zu der Wahl nicht gezwungen werden. Und wenn es in der Person der Kandidaten hinreichende Gründe gibt, ist das verfassungsrechtlich und ich würde sagen politisch nicht zu beanstanden. Wenn es ein Vorwand dafür ist, die Gleichbehandlung der Fraktionen mit Blick auf die AfD zu unterlaufen, ist es verfassungsrechtlich auch nicht zu beanstanden. Das haben wir ja entschieden, ob es verfassungspolitisch klug ist und ob es nicht sinnvoller wäre, sich inhaltlich mit dieser Fraktion auseinanderzusetzen. Das muss jeder für sich entscheiden.
Beim NPD-Verbotsverfahren kam ja letztlich im zweiten Anlauf heraus, die Partei ist verfassungsfeindlich, im Grunde wesensverwandt mit dem Nationalsozialismus, aber hat nicht die Bedeutung, um verboten zu werden. Auch mit Blick auf eine quasi Verhältnismäßigkeit. Das wäre ja nun bei der AfD, der ja manche auch durchaus nicht nur die genannten Punkte, sondern auch die Duldung zumindest von Rassismus vorwerfen, nicht mehr der Fall. Sie ist sehr stark, selbst wenn man Umfragen jetzt nicht Glauben schenken würde. Es tut sich hier sozusagen eine Lücke auf, dass man letztlich irgendwann sie parteipolitisch auch gar nicht mehr verbieten kann, weil sie zu stark geworden ist. Also irgendwann, zuerst ist sie, eine Partei mag zuerst zu schwach sein, irgendwann ist sie aber zu stark und tritt dann den Marsch durch die Institutionen an, wenn man ihr Verfassungsfeindlichkeit unterstellt und besetzt dann auch Verfassungsgerichtspräsidentenposten und Richterämter.
Also ich denke, solange sie nicht über ein Drittel der Sitze im Bundestag oder der Sitze im Bundesrat gekommen ist, werden sie ja keine Verfassungsrichterämter, jedenfalls nicht auf Bundesebene, besetzen können. In manchen Landesverfassungsgerichten gibt es bereits AfD-Richter. Ich zögere noch diesen Kurz- und Gleichschluss zwischen NPD und AfD vorzunehmen. Ich bin da kein Spezialist, habe mir das auch nicht im Detail angeguckt, aber ich fand, dass die intensive Befassung mit der Programmatik und den Aussagen der NPD uns zu einem relativ klaren Urteil, was die Verfassungsfeindlichkeit anging, damals geführt hat. Bei der AfD habe ich das jedenfalls als Zeitungsleser und als Betroffener von einer Reihe von Entscheidungen, wo sie Antragstellerin gewesen ist, in dieser Deutlichkeit nicht gesehen. Den Lackmustest auch der Verfassungsfeindlichkeit müssten auch die Verfassungsschutzämter, die ja, wenn ich mir überlege, dass, der gesetzliche Auftrag mancher Verfassungsschutzämter eher extensiv interpretiert wird, etwa die Bevölkerung zu mobilisieren, hat Herr Haldewang kürzlich in den Medien gesagt.
Das, was im Gesetz nicht unbedingt eine Stütze findet, jedenfalls explizit nicht.
Das haben ja auch mehrere Staatsrechtslehrer-Kollegen dann kritisiert. Das findet im Gesetz keine Stütze, lässt auf ein eher aktivistisches Verständnis schließen. Ich finde, der Verfassungsschutz soll seinen Job machen. Der soll die zuständigen Behörden, das BMI, die Landesinnenministerien informieren. Und wenn sich wirklich genügend Anhaltspunkte ergeben, dann muss man einen Verbotsantrag stellen. Die öffentliche Empörung und die Skandalisierung alleine jedenfalls werden das nicht hergeben. Das ist aus Äußerungen von AfD-Politikern, gerade auch in Thüringen gibt, die in diese Richtung deuten können, stelle ich damit nicht in Abrede. Aber das Bild scheint mir einfach zu diffus zu sein, als dass ich die Gleichsetzung von NPD und AfD hier vornehmen möchte. Ausschließen will ich sie nicht. Und wenn das der Fall sein sollte, stellt sich natürlich die Frage, kann man auch eine Partei, die bei 15-20% im Moment anzusiedeln ist, verbieten. Die Verfassung knüpft nicht daran an, wie groß eine Partei ist. Dass die politischen Kosten natürlich umso größer werden, je stärker eine Partei wird, ist auch klar. Andererseits würde ein Verbotsverfahren ja vermutlich auch in der Öffentlichkeit dazu beitragen, Spreu vom Weizen zu trennen und die, um die Verfassung besorgten, zum Grundgesetz loyalen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger zur Besinnung rufen und vielleicht auch nicht förderlich sein für den politischen Erfolg der entsprechenden Partei. Bei der NPD konnte man jedenfalls beobachten, dass der ohnehin sehr überschaubare und bescheidene Erfolg auch durch die Verbotsverfahren reduziert worden ist, bis sie in der Bedeutungslosigkeit verschwunden und sich umbenannt hat.
Wenn das Grundgesetz, was ja der Fall ist, auf die freie politische Auseinandersetzung setzt, Kann man dann auch herauslesen, dass das Grundgesetz darauf setzt, dass auch einstmals Radikale im Amt gemäßigt werden, sozialisiert werden, wie das auch mit der Linkspartei geschehen ist?
Ich glaube, das ist eine einseitige Verzerrung der Wahrnehmung wäre, wenn man das ausschließlich auf das linke Spektrum erstreckt. So wie das im linken Spektrum möglich ist und wie aus verfassungsfeindlich eingestellten Politikern, staatstragende Politikerinnen und Politiker werden können, ist es natürlich auf der rechten Seite genauso möglich. Im Gegenteil, eine freie, liberale Gesellschaft mit freier Meinungsäußerung und allen ihren Werten sollte ja, sagen wir, mit zunehmendem Alter und wachsendem Verstand die Leute eher besser als weniger integrieren. Insofern denke ich schon, dass das möglich ist. Wünschenswert ist es sowieso.
Jetzt hat ja das Verfassungsgericht kürzlich eine interessante Entscheidung zur Lage und zum Status des Abgeordneten, und zwar auch des einzelnen Abgeordneten, getroffen. Ist das, das war ja...
Sie meinen die einstweilige Anordnung?
Genau, die ja sozusagen, genau, wenn man jetzt auch die mit europarechtliche Rechtsprechung, mit der Sie ja auch befasst waren, sieht, wo ja auch schon der Bundestag auferlegt wurde oder angemahnt wurde, er wurde daran erinnert, was eigentlich seine Aufgaben sind. Das fügt sich ja jetzt auch ein, dass der Abgeordnete nicht nur abnicken soll, nicht nur beschließen soll, sondern auch beraten können muss und dafür wissen muss, was auf dem Tisch liegt. Ist das, wenn man jetzt auch die, das war ja ein Fall, aber es gab auch mehrere, wo sich sogar das Bundestagspräsidium und auch der Bundesrat institutionell beklagt haben, auch da sozusagen parteiübergreifend. Ist das ein Trend, der so ein bisschen auch an die Wurzeln des Verfassungsstaates geht?
Also ich glaube schon, dass wir über die Jahrzehnte eine parteipolitische Überformung und Verformung unseres institutionellen Gefüges erlebt haben, das dazu geführt hat, dass die einzelnen Abgeordneten zu schwach und die Partei- und Fraktionsführungen idealtypisch noch in Verbindung mit der Bundesregierung zu stark sind und zu sehr entkoppelt sein können von dem, was die Abgeordneten und hinter den Abgeordneten ihre Wählerinnen und Wähler wollen. Das Konzept des Grundgesetzes ist eindeutig der archimedische Punkt unseres Parlamentarismus und unseres gesamten Regierungssystems ist der einzelne Abgeordnete. Er ist unabhängig und nur seinem Gewissen unterworfen, steht in Artikel 38 Absatz 1 Satz 2. Und von ihm aus muss man den Parlamentarismus denken, nicht von der Fraktionsebene aus, nicht vom Bundestag als Ganzem und schon gar nicht von den institutionellen und politischen Interessen der Bundesregierung. Die Erfahrungen der letzten Jahre, auch während meines Richteramts, waren allerdings, dass die einzelnen Abgeordneten, vor allem wenn sie eine andere Auffassung hatten als ihre Fraktion oder bei den regierungstragenden Fraktionen die Bundesregierung, sehr schnell an den Rand gedrängt wurden, als nicht steuerungsfähig diskreditiert worden sind, als Außenseiter, komische Zeitgenossen und anderes mehr. Und dass man sich auch innerhalb der übrigen Abgeordnetenschaft sehr stark aufeinander verlässt. Da sagt einem natürlich jeder Politikwissenschaftler, in einem Arbeitsparlament geht es gar nicht anders mit über 700 Abgeordneten. Aber vielleicht ist dieses Konstrukt überprüfungsbedürftig. Vielleicht muss man sagen, dass den Parlamentarismus im internen Bereich so ausgestalten, dass der einzelne Abgeordnete ein größeres Gewicht hat. Das ist ja kein Selbstzweck, sondern der einzelne Abgeordnete ist sagen der Transmissionsriemen für die Bürgerinnen und Bürger, die ja über ihn ihre demokratische Selbstbestimmung wahrnehmen. Gegenüber einem großen Parteiapparat mit Zentrale in Berlin ist der Einzelne auf der Schwäbischen Alb oder die Einzelne in Sachsen relativ machtlos. Aber dem Abgeordneten in seinem Wahlkreis kann man sich auf die Pelle rücken, kann die eigenen Sorgen und Nöte und Wünsche artikulieren. Und wenn man das sagen mit der Drohung, dann wirst du halt nicht wiedergewählt, das, was Amerikaner Voice nennen, verbindet, wird es auch seinen politischen Erfolg haben. Also Responsiveness nennt man das ja, des politischen Systems, dass es reagiert auf das, was das Volk will, ist über den direkten Kontakt der Abgeordneten 100-mal eher zu erreichen als über Hochglanzbroschüren und Wahlkampfveranstaltungen der Parteispitze und anderes mehr. Ich habe mal vor ein paar Jahren in Irland einen Vortrag gehalten, wo mir dann der Premierminister gesagt hat, seine große Not sei, dass die irischen Abgeordneten so constituency-oriented seien, immer nur auf ihre Wähler gucken würden, bei dem, was sie dann im Parlament entscheiden, und nicht sagen auf das, was eigentlich die Regierung für notwendig hält. Bei uns haben wir, glaube ich, eher das Problem, dass die Orientation auf den Wahlkreis politisch zu wenig zählt. Und wir haben in den ganzen Jahren schon nicht nur über in den europarechtlichen Fällen, sondern auch bei der Vorenthaltung von Oppositionsfraktionsrechten, die etwa die Fraktion wieder gestärkt hätten, aber den einzelnen Abgeordneten weiter mediatisiert hätten, versucht, dem Leitbild der Verfassung, so wie wir es damals verstanden haben und so wie ich es immer noch verstehen würde, mehr zum Durchbruch zu verhelfen. Und Gesetzesberatungen, die dazu führen, dass der Einzelne sich kein eigenes verantwortliches Bild machen kann, sind halt ein Problem und sind jedenfalls nicht am Ideal einer parlamentarischen Gesetzgebung, wie sie das Grundgesetz will.
Aber wenn man sich die Reformbemühungen anguckt, auch um das Wahlrecht, die Vorschläge dazu, hat man ja Zweifel, ob es sich daran grundlegend was ändert, also an dem Einfluss der Parteien, auch an der Rolle des einzelnen Abgeordneten.
Ja, da haben Sie vollkommen recht. Ich will jetzt sagen, keine Prognose ausgeben, wie dieses Ampelwahlrecht verfassungsrechtlich zu beurteilen ist oder wie es beurteilt werden wird. Die Linie des Senats auch früher war schon, dass wir im Kern eine gesetzgeberische Entscheidung für das Verhältniswahlrecht haben und was vom Verhältniswahlrecht sozusagen abweicht, der Rechtfertigung bedarf. Schon in der Weimarer Zeit war man natürlich immer stolz auf das Verhältniswahlrecht, weil es die gesamte Breite der Gesellschaft besser abbildet als Form des Mehrheitswahlrechts, auch wenn man das mit einem Stichentscheid versehen würde. Und da ist natürlich was dran. Die politische Erfahrung sagt aber, dass große Apparate, die weit weg sind von den Bürgern, in einer zudem zunehmend fragmentierten Gesellschaft die Rückkopplung in die Bevölkerung nicht im selben Maße hinbekommen wie Abgeordnete. Und dass diese großen Apparate auch sagen, das, was entscheidend ist für das Funktionieren der Demokratie, dass man in gewisser Weise als Politiker Angst hat vor dem Wähler und der nächsten Wahl. Und dass man sich nicht wie ein Beamter zurücklehnen kann, weil es allenfalls die Letzten auf der Liste trifft, dass das weniger gewährleistet wird. Und ich glaube, wenn man die Demokratie weiter beleben und stärken wollte, müsste man darüber nachdenken, mit welchen Mechanismen man diese, in Anführungszeichen, Angst vor dem Wähler, die Responsivität des politischen Systems verbessern könnte. Das wird mit dem Ampelwahlrecht sicher nicht geschehen, weil dieses Ampelwahlrecht noch stärker in Richtung Verhältniswahlrecht geht. Verfassungsrechtlich ist das möglicherweise in Ordnung. Verfassungspolitisch gilt dasselbe, was ich vorher zur Rolle des Abgeordneten und seiner Führung gesagt habe.
Ja, ganz herzlichen Dank, Professor Fuhr. Der Bundesgerichtshof hat am vergangenen Freitag eine wegweisende Entscheidung für den Kunstmarkt getroffen. Der Eigentümer eines Kunstwerks kann von jemandem, der eine Suchmeldung in der Lost Art Datenbank veranlasst hat, nicht verlangen, die Löschung der Meldung zu beantragen. Das hört sich kompliziert an, aber es gibt eine riesige, man könnte fast sagen Geschäftsmodell, ein riesiges Problem im Kunstmarkt, weil es eben viele Kunstwerke gibt, die womöglich unrechtmäßig enteignet wurden und deren Erben, Nachfahren von Eigentümern sie eben wieder rausverlangen können. Deswegen gibt es dazu eine Datenbank. Was verbirgt sich genau hinter dieser Lost Art Datenbank, Herr Klenner?
Ja, die basiert auf den Washingtoner Prinzipien. Das ist eine Vereinbarung von über 40 Staaten, die 1998 geschlossen wurde. Deutschland ist da eben auch dabei. Und sie dient eben dazu, einen angemessenen Umgang zu finden mit Kunst, die in der Zeit des Nationalsozialismus zum Beispiel unter Druck oft von den jüdischen Eigentümern verkauft wurde. Und das Problem, was dahinter steckt, ist, dass zivilrechtliche Ansprüche dieser Eigentümer oder auch deren Erben in der Regel natürlich längst verjährt sind. Trotzdem gibt es natürlich das Bedürfnis, die Geschichte dieser Werke dann zum Beispiel auch bei einem Verkauf von Kunstwerken in irgendeiner Weise angemessen zu berücksichtigen. In den Washingtoner Prinzipien heißt es, es soll eine gerechte und faire Lösung gefunden werden. Und damit man überhaupt weiß, um was für Kunstwerke es sich handelt, gibt es eben in Deutschland diese öffentlich zugängliche Lost Art Datenbank, die von der Stiftung Deutsches Zentrum Kulturgutverluste in Magdeburg betrieben wird. Und da kann man dann eben schauen, ob das Kunstwerk, das man erwerben möchte, möglicherweise einen solchen geschichtlichen Makel aufweisen könnte.
Hintergrund ist, dass durchaus nicht alle damals verkauften Kunstwerke bemakelt sind. Also es gab auch in der NS-Zeit Verkäufe, die allem Anschein nach auch nach heutiger Beurteilung legal waren. Aber wenn man mit einem Werk in der Lost Art Datenbank auftaucht, ist natürlich der Makel da, weil man sozusagen in dieser Bank, einfach in dieser Sammlung, dieser Makel-Datenbank steckt.
Ja, so ist es. Und es ist auch so, dass man das an dem Fall, den der BGH entschieden hat, ganz gut nachvollziehen kann. Da ging es um das Gemälde Kalabrische Küste von Andreas Achenbach. Das Bild hat bis 1937 dem jüdischen Kunsthändler Max Stern gehört, der es dann sehr wahrscheinlich unter Druck verkauft hat, bevor er aus Deutschland floh. Und ja, dessen Nachlassverwalter ist jetzt ein kanadischer Trust, und dieser kanadische Trust hatte den Sucheintrag bei der Lost Art Datenbank veranlasst. Dagegen klagte nun der Privatsammler Wolfgang Pfeiffer, der hatte das Bild 1999 legal in London ersteigert, ist heute der rechtmäßige Eigentümer und hatte 2016 durch eine Interpol-Fahndung und den Lost Art Eintrag dann von der Vorgeschichte dieses Bildes erfahren, und der Kläger sah nun durch den Eintrag seine Rechte als Eigentümer verletzt.
Hatte er denn Erfolg mit seiner Klage vor dem BGH?
Nee, er hatte keinen Erfolg, und er hatte auch in den Vorinstanzen schon keinen Erfolg. Die Karlsruher Richter mussten über zwei Anträge entscheiden. Es gab einmal einen Hauptantrag von Herrn Pfeiffer auf Unterlassung, weil sich der Trust als Eigentümer des Gemäldes berühmt habe. Das war nicht erfolgreich, weil die Richter gesagt haben, so eine Eigentumsanmaßung hat gar nicht stattgefunden.
Es ist nur eine Datenbank, wo das Bild aufzufinden ist, sozusagen.
Richtig, und die basiert gerade darauf, dass man eben die gegenwärtigen Eigentumsverhältnisse akzeptiert. Es ist ja nicht so, dass wenn man da eine Suchmeldung aufgibt, man sagt, ich bin jetzt eigentlich der Eigentümer, sondern man macht eben nur auf diesen Makel aufmerksam und ermöglicht es dann eben, eine, wie es in diesen Washingtoner Prinzipien heißt, gerechte und faire Lösung zu finden. Oft ist es faktisch dann so, dass dann eben der die Meldung veranlasst hat und das auch irgendwie begründen kann, dass er da einen Nachlass verwaltet, dann eben auf freiwilliger Basis an dem Verkaufserlös eines Bildes beteiligt wird. Es gab dann natürlich noch einen zweiten Antrag, einen Hilfsantrag. Der war nun darauf gerichtet, den Trust dazu zu verpflichten, die Löschung der Suchmeldung in der Datenbank zu beantragen, weil diese Meldung eine Eigentumsbeeinträchtigung im Sinne von § 1004 Absatz 1 Satz 1 BGB sei. Auch dieser Antrag war erfolglos. Das Gericht ist der Meinung, dass von einer Beeinträchtigung schon deshalb nicht ausgegangen werden kann, weil der Eigentümer das in der Form hinzunehmen habe. Es gibt dann eine Interessenabwägung, und die Interessenabwägung geht eben so aus, dass das öffentliche Interesse an der Provenienz, also an der Geschichte des Kunstwerkes, höher zu gewichten sei, als das in der Regel allein wirtschaftliche Motiv des gegenwärtigen Eigentümers, dass diese geschichtlichen Tatsachen geheim gehalten werden.
Aber gleichwohl ist der Fall interessanterweise nicht zu Ende, und wie so oft kann auch in einer ablehnenden Entscheidung Sprengstoff stecken. Und hier hat ja der BGH Hinweis gegeben, dass die Veröffentlichung von solchen Meldungen im Grunde den Grenzen staatlichen Informationshandels unterliegt. Das heißt, dass so eine Art öffentlicher Einrichtung ist, muss hier auch auf Grundrechte geachtet werden.
Absolut. Also der BGH hat da im Grunde einen ziemlich deutlichen Wink mit dem Zaunfall gegeben. Die Richter haben geschrieben, dass es durchaus möglich sei, sich eben an einen anderen Adressaten zu wenden, nämlich eben nicht an diesen Nachlassverwalter, der die Meldung sozusagen angestoßen hat, sondern an die Stiftung selbst, die ja letztlich dann darüber auch entscheidet, welche Meldungen veröffentlicht werden.
Die zwar privat ist, aber eine hoheitliche Aufgabe hat und wahrnimmt.
Da ist natürlich die spannende Frage, welches Gericht ist denn jetzt überhaupt zuständig? Sollte der Sammler Pfeiffer diesem Wink mit dem Zaunfall folgen und dann tatsächlich direkt gegen die Stiftung vorgehen wollen? Da gibt es unterschiedliche Ansätze. Einmal hatte das Verwaltungsgericht Magdeburg in der Entscheidung im Jahr 2020 geurteilt, dass es weiterhin zuständig sei, dass der Verwaltungsrechtsweg eröffnet sei, weil es eben um eine hoheitliche Aufgabe geht, auch wenn sie jetzt von einer privatrechtlichen Stiftung wahrgenommen wird. Auf der anderen Seite gibt es eine Urteilsanmerkung von einem Bundesverwaltungsrichter aus dem Jahr 2015, der davon ausgeht, dass künftig aufgrund der privaten Stiftungsstruktur die ordentlichen Gerichte zuständig seien. Das ist also eine offene Frage, die auch vom BGH nicht eindeutig beantwortet wird.
Ja, das hat jetzt natürlich weitreichende Folgen. Also zum einen, gut, wird der Kläger jetzt doch mal auf einen womöglich neuen Rechtsweg verwiesen. Zum anderen könnte es dazu führen, dass diese 175.000 Kunstwerke, die in der Lost Art Datenbank sind, alle neu überprüft werden müssen, wo bisher nur eine grobe Plausibilitätsprüfung vorgenommen wurde.
Ja, also das ist tatsächlich die Folge, die sich abzeichnen würde, wenn dann in einer solchen Entscheidung, lassen wir es mal dahingestellt, ob jetzt dann das Verwaltungsgericht zuständig ist oder eben ein Zivilgericht, was dann aber natürlich auch an die Grundrechte gebunden ist, weil sich ja der Staat seiner Grundrechtsbindung nicht entledigen kann, wenn er eine privatrechtliche Struktur wählt, was dann genau geklärt werden müsste. Und ich halte es ehrlich gesagt für unwahrscheinlich, dass gesagt wird, diese Lost Art Datenbank muss jetzt wirklich eine ganz vertiefte Provenienzforschung künftig vornehmen. Das wäre auch kaum tragbar. Es gibt 175.000 Kunstwerke in dieser Datenbank. Allerdings ist es natürlich schon so, dass jedes Bild seine eigene Geschichte hat und vielleicht dann bei einzelnen Bildern auch strengere Kriterien angewandt werden. Bisher ist sozusagen dieser Begriff grobe Plausibilitätskontrolle auch noch ein bisschen unbestimmt. Da kann es schon sein, dass die Richter dann auch noch weitere Konturen einziehen, die dann auch eben künftig da eine Rolle spielen und im Kunstmarkt zu berücksichtigen sind. Und ja, deshalb ist auch der Kunstmarkt ziemlich in Aufruhr und wir werden das Thema auf Einspruch natürlich auch weiter im Blick haben.
Also ein Fall, der nicht nur millionenschwer ist, sondern auch rechtlich ganz spannend. Vielen Dank.
In der vergangenen Woche hat der CDU-Politiker Thorsten Frey in einem Gastbeitrag für die FAZ gefordert, das Individualrecht auf Asyl in eine Institutsgarantie umzuwandeln. Der Vorschlag hat ein breites Echo ausgelöst, insbesondere Politiker der Ampelparteien haben Frey für seine Thesen scharf kritisiert. Was juristisch hinter dem Vorschlag steckt und ob eine Umsetzung überhaupt möglich wäre, möchte ich jetzt mit Professor Winfried Kluth klären. Er ist Leiter der Forschungsstelle Migrationsrecht an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Guten Morgen, Herr Professor Kluth.
Guten Morgen, Herr Klenau.
Herr Professor Kluth, welcher juristische Unterschied besteht, wenn der Gesetzgeber das Asylrecht entweder wie bisher als Individualrecht ausgestaltet oder, wie Herr Frey es fordert, als Institutsgarantie?
Bei der Institutsgarantie wird dem Einzelnen ein Anspruch auf Gewährung von Schutz nach bestimmten Bedingungen, die in dem Grundrecht formuliert sind, weggenommen. Es wird also eine Rechtsverkürzung vorgenommen und es wird stattdessen gesagt, wir haben jedes Jahr eine bestimmte Anzahl von Plätzen und solange in Anführungszeichen ein Platz frei ist, werden diese Plätze nach Kriterien, die wir ebenfalls vorher festlegen müssten, gesetzlich vergeben. Das bedeutet also, der Anspruch des Einzelnen wird weggenommen. Es wird ein gewissermaßen objektiver Verteilmechanismus oder Zuteilungsmechanismus an die Stelle gesetzt.
Dann ist damit, glaube ich, jetzt erstmal klar geworden, was der große Unterschied ist. Jetzt muss man sich natürlich genau mal angucken. Nehmen wir mal an, man wollte jetzt Freys Vorschlag umsetzen. Da müssten ja eine ganze Reihe von Vorschriften geändert werden, um den Überblick zu behalten. Möchte ich die jetzt so Stück für Stück mal mit Ihnen durchgehen, damit man sozusagen auch die Dimension versteht. Wir fangen vielleicht einfach mal auf nationaler Ebene an. Da gibt es ja Artikel 16a des Grundgesetzes, wo das Asyl geregelt ist. Könnte man da das Individualrecht auf Asyl einfach abschaffen im Grundgesetz?
Ja, das Grundgesetz hat als eine von vergleichsweise wenigen Verfassungen auch ein solches Individualrecht als Grundrecht ausgestaltet. Und hier besteht weitgehendes Einvernehmen, dass ein solches, also dass diese Regelung auch aufgehoben werden könnte, ohne dass eine unzulässige Verfassungsänderung bedeutet. Das Grundgesetz hat ja die Besonderheit, dass ein bestimmter Kernbestand an Regelungen, unter anderem die Menschenwürdegarantie, nicht aufgehoben werden kann. Und das Bundesverfassungsgericht hat sich ja mit der sogenannten großen Asylrechtsreform 1992-93 beschäftigt und gesagt, ja, das Asylgrundrecht könnte man aufheben. Das würde nicht gegen Artikel 79 Absatz 3 verstoßen.
Jetzt ist ja der Großteil des Asylrechts seit etwa 2 Jahrzehnten auf europäischer Ebene geregelt. Da ergibt sich das Individualrecht auf Asyl aus so einer ganzen Zusammenschau von Normen. Da spielt einmal Artikel 18 der EU-Grundrechtecharta eine Rolle, zum anderen auch die Asylverfahrensrichtlinie. Könnte man die ebenso einfach ändern?
Auch hier gibt es einen weiten Gestaltungsspielraum. Weil erstens mal bei der Auslegung von Artikel 18 es schon unterschiedliche Sichtweisen bei den Kommentatoren gibt, ob das ein echtes Grundrecht ist oder nur ein Bekenntnis zur Genfer Flüchtlingskonvention. Und der zweite Punkt ist auch die nähere Ausgestaltung durch das sogenannte Sekundärrecht, also die europäischen Gesetze. Auch da gibt es große Spielräume. Allerdings weist uns diese Vorschrift schon auf das Problem hin, denn alle Mitgliedstaaten haben die Genfer Flüchtlingskonvention ratifiziert. Und bei der Genfer Flüchtlingskonvention gibt es zwar keinen Anspruch auf Schutzgewährung, aber eine Prüfungspflicht. Und auch dort wird ein subjektives Recht, nämlich das kontrolliert wird, ob die Person zu den schutzbedürftigen Personen gehört, ausgelöst.
Was bedeutet, es gibt kein subjektives Recht, aber keine Prüfungspflicht? Das ist erstmal so ein bisschen schwer zu verstehen.
Ja, das ist die Folge der mangelnden Einigkeit der Vertragsparteien bei der Genfer Flüchtlingskonvention. Man war sich einig, dass man Personen, die verfolgt werden aus religiösen, rassistischen oder anderen Gründen, dass sie geschützt werden sollen. Man hat sich aber nur darauf geeinigt, dass die Staaten sich verpflichten, sie nicht in ihre Heimatstaaten, also in die Verfolgungsstaaten, zurückzuschicken und sich nicht darauf geeinigt, welcher Staat ihnen Schutz gewähren soll oder muss. Das heißt also, es gibt nicht einen gegen einen bestimmten Staat gerichteten Anspruch auf Schutz oder Asyl. Es gibt aber für jeden Staat und auch für Deutschland und für alle EU-Mitgliedstaaten eine Verpflichtung zu prüfen, ob eine Verfolgung vorliegt und dann, wenn eine solche Verfolgung vorliegt, die Personen jedenfalls nicht in den Heimatstaat zurückzuführen. Auch das ist eine subjektive Rechtsposition und hat zur Folge, dass ich die Menschen nicht unbesehen, also ohne Prüfung des Einzelfalles zurückschicken kann.
Dieses Verbot, jemanden in den Heimatstaat zurückzuschicken, wenn eine Verfolgung vorliegt, wird ja, glaube ich, als Refoulement-Verbot bezeichnet. Könnte man dieses Refoulement-Verbot denn einfach aus der Genfer Flüchtlingskonvention herausstreichen?
Nun, das ist das Herz, der Kern der Genfer Flüchtlingskonvention, Das würde bedeuten, dass man sich von diesem ja außergewöhnlich bedeutsamen eben Rechtsakt insgesamt verabschieden würde. Denn wenn man das Zurückweisungsverbot aufhebt, dann ist letztendlich der wirksamste Schutzmechanismus in der Genfer Flüchtlingskonvention nicht mehr existent. Und um dieses Refoulement-Verbot dreht sich ja in der Praxis der ganze Schutzmechanismus. Also insofern würde das einem Abschied von der Genfer Flüchtlingskonvention und damit einem der Abschied von einer der wichtigsten humanitären Völkerrechtspakte bedeuten.
Ja, und jetzt steht ja auch dieses Refoulement-Verbot gar nicht so ganz alleine da. Wenn ich jetzt nochmal zurückspringe zur EU-Grundrechtecharta, da gibt es ja auch noch in Artikel 19 das Verbot der Kollektivausweisung. Ist das dasselbe wie das Refoulement-Verbot oder unterscheidet sich das nochmal?
Das Verbot der Kollektivausweisung ist in der Europäischen Menschenrechtskonvention durch ein Zusatzprotokoll und dann jetzt auch in der EU-Grundrechtecharta verankert und es ergänzt das Zurückweisungsverbot. Es stellt nämlich klar, dass man eben auch eine Gruppe von Personen nicht ohne Prüfung von Einzelschicksalen zurückweisen kann und insofern wird hier die Effektivität gesteigert. Es ist ja so, dass eben auch wenn Menschen aus einer bestimmten Region an der Grenze ankommen, bei jedem dieser Personen die Voraussetzungen in Bezug auf den Status als Flüchtling unterschiedlich sein können. Und hier will man vermeiden, insbesondere bei einem Massenansturm von Flüchtlingen, dass man sie pauschal ohne Prüfung des Einzelfalles wieder zurückweist, weil man sagt, ihr kommt doch aus einem Land, wo gar nicht so viele Verfolgungen drohen. Und dem soll durch das Kollektivausweisungsverbot ein Riegel vorgeschoben werden, damit das Leben, die Interessen, die Rechte jedes Einzelnen wirksam geschützt werden können.
Jetzt haben Sie ja schon gleich die nächste Rechtsmaterie angesprochen, die Europäische Menschenrechtskonvention. Das ist ja erstmal für sich genommen noch kein Recht der EU, sondern ein Vertrag des Europarates. Der Europarat ist ja nochmal eine andere internationale Organisation, wo auch deutlich mehr Staaten Mitglied sind als in der EU. Trotzdem ist es eben so, dass die EU dann Teile des Inhalts der Europäischen Menschenrechtskonvention dann auch wieder in ihr Recht implementiert hat. Inwiefern ist dann auch die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, der ja eigentlich ein Organ des Europarates ist, inwiefern ist das dann auch für das EU-Recht maßgeblich?
Ja, die Europäische Menschenrechtskonvention ist für die Europäische Union deshalb besonders bedeutsam, weil alle Mitgliedstaaten Vertragsstaaten der EMRK sind. Und der Europäische Gerichtshof hat vor dem Inkrafttreten der Europäischen Grundrechtecharta deshalb auch den europäischen Grundrechtsschutz als gemeinsamen Rechtsbestand aus der EMRK abgeleitet, weil die EMRK Teil der Rechtsordnung aller Mitgliedstaaten ist. Inzwischen ist durch den Vertrag von Lissabon sogar die Möglichkeit eröffnet worden, dass auch die Europäische Union der EMRK beitritt. Dazu ist es aber, weil es noch nicht den passenden Weg gibt und weil auch bei der EMRK noch Änderungen erforderlich sind, weil die nur die Mitgliedschaft von Staaten vorsieht. Das ist also noch nicht umgesetzt worden. Aber daran kann man sehen, wie eng die Wechselbezüglichkeit ist. Es hat jetzt inzwischen auch in vielen Entscheidungen enge Bezugnahmen des EuGH auf die EMRK und umgekehrt gegeben. Also das heißt, es gibt auch zwischen beiden Gerichten einen engen Dialog, ähnlich wie zwischen dem Bundesverfassungsgericht und dem EGMR und dem EuGH. Das sind also alles Gerichte, die Menschenrechts- und Grundrechtsgerichte sind und in einzelnen Punkten manchmal voneinander abweichen, aber im Großen und Ganzen auf einer Linie sich bewegen.
Wenn wir uns das jetzt alles mal angucken, wir haben ja quasi jetzt so eine Art Schnelldurchlauf durch die einzelnen Regelungen, die es da gibt, gemacht, dann kann man es ja so zusammenfassen, dass es eben einmal ja dieses Individualrecht auf Asyl gibt auf europäischer Ebene, was sich eben aus so einer Zusammenschau von Normen ergibt. Dann gibt es aber eben auch noch dieses Refoulement-Verbot aus der Genfer Flüchtlingskonvention. Es gibt dann noch das Verbot der Kollektivausweisung und es gibt dann auch noch die Vorgaben der Europäischen Menschenrechtskonvention. Wenn man jetzt den Vorschlag von Herrn Frey versuchen würde umzusetzen, müsste man dann an all diese Regelungswerke ran oder würde es reichen, wenn man jetzt dann doch nur die Grundrechtecharta ändert? Wie groß ist die Dimension dieses Vorschlags?
Nun, ich glaube, der Vorschlag verkennt, dass es bei der Zurückweisung, also bei der Abschiebung, immer Grundrechtsschutz geben wird. Den kann man auch nicht gewissermaßen wegdefinieren, indem man den Anspruch auf Asyl negiert oder abschafft. Das Bundesverfassungsgericht etwa prüft dann im Zweifel am Maßstab der allgemeinen Handlungsfreiheit, also des Auffanggrundrechts, ob die Zurückführungsmaßnahme mit den Grundrechten übereinstimmt. Das heißt, ich glaube, sein gedanklicher Fehler oder die gedankliche Kurzschlüssigkeit des Vorschlags besteht darin, dass man meint, wenn man einen Anspruch auf Asyl abschafft, schafft man auch jeglichen Anspruch auf gerichtlichen Rechtsschutz und Überprüfung von Zurückweisungen ab. Und das geht nicht, dann müsste man gewissermaßen den Grundrechtsschutz insgesamt auch aufheben. Es ist ja so, dass dieses Modell mit Kontingenten zu arbeiten, das wird ja benutzt im Bereich von Resettlement und etwa von Staaten wie Australien und Kanada, wo Flüchtlinge nicht auf dem Landweg hinkommen. Und dort haben wir ein Modell, dass Flüchtlinge in Flüchtlingslagern auch ausgewählt werden oder in den Herkunftsländern, dass sie dann ein Visum bekommen und auch einen sicheren Transfer eben in den Zielstaat haben. Das ist das Modell, was bei Frei zugrunde liegt. Das kann man verfolgen und anstreben, aber man kann das andere nicht gleichzeitig abschaffen. Das heißt, man kann immer dann, wenn Menschen vor der Tür stehen, also an der Grenze, eben sie trotz des bestehenden Kontingentsystems nicht ohne Einzelfallprüfung zurückweisen. Und insofern ist dieser Vorschlag erheblich zu kurz gegriffen, weil man letztendlich alleine durch die Abschaffung des Asylanspruchs diesen Anspruch auf Prüfung im Rahmen der Zurückweisung nicht abschaffen kann. Das wäre gewissermaßen dann Tabula rasa im Verfassungsrecht und bei den Menschenrechten.
Wenn man jetzt aber dann zu dem Ergebnis kommt, dass es eben auf diese Überprüfung ankommt, ob jetzt eben eine Zurückweisung möglich ist oder nicht, dann lohnt es sich ja schon auch nochmal da genau auf die Kriterien zu gucken. Und da fällt ja auf, dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in seiner Rechtsprechung die Kriterien dafür schon immer weiter ausgeweitet hat. Also es ist ja zum Beispiel auch so, dass ein Abschiebeverbot besteht, wenn jemand im Heimatland von einer existenziellen Notlage und extremer Armut betroffen ist. Gerade dieses zweite Kriterium, extreme Armut, das trifft ja nun dann doch auf sehr, sehr viele Menschen zu. Hat es da vielleicht auch so eine schleichende Ausweitung gegeben, wann diese Abschiebeverbote greifen? Was am Anfang, wenn man jetzt zumindest den Wortlaut der Europäischen Menschenrechtskonvention sich anguckt, vielleicht so gar nicht intendiert war.
Das ist richtig. Menschenrechtsschutz hat in den letzten Jahrzehnten eine Expansion durchlaufen. Gerade das gemeinsame europäische Asylsystem, das ja nicht nur den Status als Flüchtling, sondern als subsidiär Schutzberechtigter kennt, ist ja ein Ausweis dafür, dass man politisch gewollt hat, weil man sich auch mit der Menschenrechtslage in den Herkunftsländern beschäftigt hat, dass das erweitert wird. Und daran kann man sicherlich auch nicht vorübergehen. Die Zahl der Fälle, wo hauptsächlich wegen wirtschaftlicher Not eine Rückführung untersagt wurde, sind jetzt mal rein statistisch gesehen relativ gering. Also da muss man auch vorsichtig sein. Da müssen also viele verschiedene Faktoren zusammenkommen. Insofern würde ich jedenfalls diesen Punkt nicht überbewerten. Es ist auch sehr klar, dass jetzt zum Beispiel bei den Klimafolgen das keine Fälle sind, die unter der Genfer Flüchtlingskonvention fallen, mit der einen Ausnahme, wenn es wegen des Klimawandels zu Verfolgungen kommt, zu Konflikten innerhalb von Staaten, dann kann es wieder sein. Aber auch da ist eigentlich klar, das ist kein Anwendungsfall der Genfer Flüchtlingskonvention. Deswegen ist es völlig richtig, auch also festzustellen, beziehungsweise auch Kritiker betonen das ja, dass durch die Rechtsprechung, die natürlich immer nur Einzelfälle zunächst mal entscheidet, die Reichweite des Menschenrechtsschutzes nach vorne gegangen ist. Aber dafür gab es auch immer gute Gründe aus den Menschenrechtspakten. Das hat man also nicht frei erfunden. Und insofern gibt es ja auch ein Menschenrecht auf also Sicherstellung der Ernährung. Und wenn das im Zusammenhang steht mit Maßnahmen der politischen Verfolgung, was ja die Genfer Flüchtlingskonvention verlangt, es muss ja eine Verfolgungsmaßnahme sein. Es reicht nicht aus, dass ein Menschenrecht verletzt ist, sondern das muss auf eine staatliche Verfolgung zurückgehen. Dann kann ausnahmsweise auch in diesen Fällen eine Flüchtlingsanerkennung möglich sein. Aber das möchte ich nochmal betonen, das sind eher seltene Fälle, wo das so festgestellt wird.
Jetzt steht diesem Ausbau des Menschenrechtsschutzes, wie Sie ihn jetzt skizziert haben, auf der anderen Seite aber die sogenannte Melilla-Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte aus dem Jahr 2020 gegenüber. Da hat das Gericht entschieden, dass zumindest in bestimmten Konstellationen die Zurückweisung an den Außengrenzen auch ohne Prüfung des Asylanspruchs möglich ist. Wie passt das zusammen?
Ja, mit dieser Entscheidung der Großen Kammer, also da hat die erste Kammer, die Kammer, die zunächst zuständig ist, anders entschieden. Die Große Kammer hat das dann korrigiert. Da muss man jetzt die besonderen Umstände betrachten. Es war ja eine Stelle oder ein Grenzübergang, der funktionierte und wo es aber gewissermaßen viel Andrang gab. Und diese Entscheidung ist jetzt eine absolute Ausnahmeentscheidung. Dort sind ja die Menschen dann über zwei Zäune geklettert, obwohl die Möglichkeit bestand, mit entsprechenden Wartezeiten auch über den regulären Grenzübergang in Spanien dann einen Asylantrag zu stellen. Und da ist das Argument des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte gewesen, wenn man eine nicht aussichtslose Möglichkeit hat, Asyl an der Grenze zu beantragen, darf man nicht über Zäune klettern. Also darf man sich nicht rechtswidrig mit Gewalt Zugang zum Territorium verschaffen. Es gibt eine Reihe von weiteren Entscheidungen, wo das Gericht, also etwa an der Grenze Polen-Belarus und an anderen EU-Außengrenzen, wo das Gericht dann gesagt hat, da gab es keine realistische Möglichkeit, einen Antrag zu stellen und hat dann eben auch wegen Kollektivzurückweisung verurteilt. Das war also wirklich eine extreme Ausnahmesituation und in der Entscheidung sind auch die genauen Bedingungen definiert worden. Es muss also eine praktisch reguläre Möglichkeit des Grenzübertritts beziehungsweise der Antragstellung an der Grenze geben. Und nur wenn man gar nicht die Chance hat, überhaupt einen Antrag zu stellen, dann wird hier von Kollektivausweisungen gesprochen.
Jetzt läuft es ja in den Vereinigten Staaten so, dass Menschen, die einen Asylantrag stellen wollen, sich vorher über so eine App anmelden müssen, wo es nur eine sehr begrenzte Anzahl von Plätzen gibt. Ja. Und wenn sie das nicht gemacht haben, dann gibt es ein Schnellverfahren, wo der Prüfungsumfang deutlich reduziert wird. Wäre sowas auch in Europa denkbar?
Also ob es jetzt in Europa direkt denkbar ist oder allgemein, da würde ich sagen, sollte man weiter drüber nachdenken. Und jetzt müsste man vielleicht auch nochmal bei einem berechtigten Anliegen von Herrn Frey anknüpfen, das er ja nicht alleine hat. Es ist ja so, dass bei einer sehr großen Zahl von Schutzsuchenden und einer Überlastung der Aufnahmekapazitäten allen Seiten nicht geholfen ist. Das heißt also, die Kommunen, die Aufnahmegesellschaften werden in ihrer humanitären Hilfsbereitschaft, ich sag mal, weniger großzügig, weil sie Probleme und Konflikte sehen. Den Schutzsuchenden ist nicht geholfen, weil die Aufnahmekapazitäten für Integrationskurse, Unterbringung nicht reichen. Und deswegen hat schon die Genfer Flüchtlingskonvention in ihrem Vorspruch darauf hingewiesen, dass diese Aufgabe der Gewährung von Schutz nur solidarisch und mit Lastenteilung funktionieren kann. Und Lastenteilung hat zwei Dimensionen, nämlich einmal, dass die Staaten sich solidarisch verhalten und letztendlich auch jeder einen Anteil der Flüchtlinge aufnimmt. Das sind ja vor allen Dingen die Nachbarstaaten, die am meisten belastet sind und innerhalb der Europäischen Union haben wir ja bislang keinen funktionierenden solidarischen Mechanismus. Und jetzt geht es aber auch um die Lastenverteilung in der Zeit. Es ist ja so, dass es manchmal aktuelle kriegerische Konflikte gibt, wo man dann sofort flieht. Es gibt aber viele Fluchtbewegungen, die auf strukturellen Merkmalen beruhen und wo man sagen kann, das kann auch zeitlich etwas gestreckt werden. Oder zum Beispiel über Zwischenflüchtlingslager in den Krisenregionen. Und da sind Kontingentierungen meines Erachtens durchaus in Erwägung zu ziehen und auch hilfreich, weil es auch nur dann möglich ist, auch legale eben Transportmöglichkeiten zu schaffen, Visa zu erteilen in den Regionen. Ich halte es aber nicht für so sinnvoll, das direkt praktisch an der Grenze zu machen, sondern solch ein System müsste dann schon in den Krisenregionen selber etabliert werden, dass die Fluchtprozesse auch von längerer Hand dann gesteuert werden können. Allerdings gibt es da eben auch noch viele Probleme. Wir haben ja teilweise schon auch mit dem Resettlement ein solches Modell, dass man praktisch in den Krisenregionen, also in Flüchtlingscamps, auch Antragsmöglichkeiten in Erwägung zieht. Aber das muss dann in vielen Einzelheiten weiter durchdacht werden. Also es ist letztendlich ein Anstoß für weiteres Nachdenken. Aber es ist nicht so einfach, dass man nur mit einer App hier auch ein faires System der Steuerung schaffen muss, sondern da müssen viele weitere Faktoren hinzukommen. Aber wir sollten auch darüber nachdenken. Deswegen finde ich es auch nicht verkehrt, über solche Instrumente sich Gedanken zu machen. Aber sie verlangen also weitere auch Infrastrukturmaßnahmen, dass man Beratungsangebote in den Regionen macht. Das ist ja auch ein Ziel der Vereinbarungen, die die Europäische Union jetzt mit entsprechenden Staaten trifft, dass man Wege für Arbeitsmigration und für andere eben Themenfelder schafft. Also ein komplexer Vorgang, wo das ein Instrument, aber kein Allheilmittel ist.
Ja, das klingt nach einer ziemlich langen Hausaufgabenliste für die Politik, die aber vielleicht am Ende dann doch etwas einfacher umzusetzen ist als dieser Vorschlag, den der CDU-Politiker Thorsten Frey in einem Gastbeitrag in der FAZ in der vergangenen Woche unterbreitet hat. Es ging darum, dass er dafür eintritt, das Individualrecht auf Asyl in eine Institutsgarantie umzuwandeln. Was das konkret juristisch bedeutet, habe ich jetzt mit Professor Winfried Kluth analysiert. Er ist Leiter der Forschungsstelle Migrationsrecht an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Vielen Dank, Herr Professor Kluth, für das Gespräch.
Ja, geschehen, Herr Kleinau.
Wir kommen jetzt zum gerechten Urteil mit einer Entscheidungsart, die nur alle Jubeljahre einmal vorkommt, kann man, glaube ich, sagen, nämlich es geht um den Verlustigkeitsbeschluss. Was ist denn da verlustig gegangen, Herr Klenner?
Ja, da ist am Oberlandesgericht Hamm etwas verlustig gegangen. Dieser Verlustigkeitsbeschluss bezieht sich ja immer auf die Rücknahme der Berufung. Man findet ihn in Paragraph 516 ZPO. Und wenn es eben zu einer Zurücknahme der Berufung kommt, dann gehen der Kläger und das Rechtsmittel verlustig, deshalb Verlustigkeitsbeschluss, ganz ausführlich Kosten- und Verlustigkeitsbeschluss, weil der Kläger dann nämlich die Kosten zu tragen hat, die durch die Berufung entstanden sind.
Aber wir betreiben hier kein Fetisch ZPO, sondern uns interessiert auch neben diesem Verlustigkeitsbeschluss der Hintergrund, der materielle. Und der war ganz spannend, noch spannender fast als der Verlustigkeitsbeschluss.
Ja, ich sag mal, von einem Fetisch ZPO bin insbesondere ich sehr weit entfernt. Das war nicht unbedingt mein Lieblingsgesetz immer. Aber es ist in der Tat spannend, dahinter zu steigen. Es gibt eine spannende Begleitgeschichte. Es ging in dem Berufungsverfahren nämlich darum, ob eine Mutter an ihre Tochter ein Haus unter der Bedingung vererben darf, dass diese ihrem Lebensgefährten ein Betretungsverbot für das Haus erteilt. In dem Haus hatte die Tochter schon vor dem Tod der Mutter eine Wohnung, ihr Lebensgefährte ging dort ein und aus, und das Landgericht Bochum hatte in erster Instanz entschieden, diese Bedingung sei sittenwidrig, denn die Mutter, also die Erbin, war damit natürlich nicht einverstanden.
Und das greift natürlich tief in ihre persönlichen Lebensverhältnisse ein. Ist sozusagen das Betretungsverbot für ihren Partner.
Genau, und war eben dann vor dem Landgericht Bochum auch erfolgreich. Das Oberlandesgericht Hamm hatte dann für die Berufungsverhandlung eine mündliche Verhandlung angesetzt. Und da war es dann so, dass sie doch deutlich zu erkennen gegeben haben, dass sie der Rechtsauffassung des Landgerichts folgen, und der Testamentsvollstrecker nahm dann die Berufung zurück und so kam es eben zu diesem Verlustigkeitsbeschluss.
War denn das ganze Testament damit nichtig, wenn man sagt, diese eine Bedingung, sie darf ihren Freund nicht mehr treffen, oder jedenfalls in dem Haus nicht, Betretungsverbot für den Lebensgefährten, wenn man die für sittenwidrig und damit nichtig hält, fiel dann das ganze Testament in sich zusammen?
Das hätte passieren können. Also es gibt ja Paragraph 2085 BGB, wo eben geregelt ist, dass sich sozusagen der Bestand der übrigen Verfügungen, den ein Erblasser getroffen hat, dann danach richtet, ob, wenn die Bedingung wegfällt, er trotzdem diese Verfügung so getroffen hatte. Und da mussten sich dann die Richter eben die Begleitumstände angucken. Hier war es so, dass die Mutter, die verstorben war, verfügt hatte, dass wenn sich die Tochter nicht an dieses Betretungsverbot hält, also es nicht ausspricht, dass dann das Haus veräußert werden soll und die Tochter und auch die Enkelin dann aber zumindest einen Teil des Erlöses erhalten sollen. Und das hat dann in der Abwägung dazu geführt, dass man dann davon ausging, dass wohl die Mutter ihre Erbentscheidung auch so getroffen hätte, wenn dann eben die Bedingung nicht möglich ist. Und deshalb hatte der Rest des Testaments dann Bestand.
Ja, spannend. Ich hatte mich gefragt, als der VW-Mensch Pirch verstarb, wurde kolportiert, in seinem Testament habe gestanden, er war auch mehrfach verheiratet, seine Frau erbe nur, wenn sie nicht wieder heiratet. Was ja auch nicht ganz unweitreichend ist. Jetzt kann man die Frage stellen, kann das überprüft werden, umgangen werden? Aber auch da weiß ich jetzt nicht, ob da gegen vorgegangen wurde. Jedenfalls auch das klang mir durchaus weitreichend.
Finde ich auch. Einen krassen Eingriff in die persönliche
Lebensgestaltung. Heiratsverbot, wenn man erben will.
Ja, ja. Ja, es ist vielleicht noch interessant, wie es überhaupt dazu kam, dass wir jetzt darüber sprechen, weil ich kenne ja unsere Hörer, die forschen oft auch nach, wann denn eigentlich dann diese Entscheidung ergangen ist. Und die Entscheidung des Landgerichts Bochums, die liegt schon lange zurück, April 2021. Der Verlustigkeitsbeschluss des Oberlandesgerichts Hamm ist dann im Februar 22 ergangen. Und jetzt kann man natürlich fragen, warum beschäftigen wir uns erst heute mit? Das hat mit einer Pressemitteilung des Oberlandesgerichts Hamm zu tun. Die machen immer im Vorfeld ihrer Sommerpressekonferenz, ihres Jahresgesprächs, so zu verschiedenen skurrilen Fällen des vergangenen Jahres dann eben so Pressemitteilungen. Und der Fall wurde von den Medien tatsächlich auch breit aufgegriffen, allerdings von manchen Medien um die Falschangabe ergänzt, es sei ein Hinweisbeschluss ergangen. Und das kam mir ehrlich gesagt so ein bisschen merkwürdig vor. Da hatte ich das Gefühl, das passt doch eigentlich nicht zum Fall. Und habe dann in der Pressestelle des Oberlandesgerichts Hamm nachgefragt, mir das nochmal genau erklären lassen, bin dann auf den Verlustigkeitsbeschluss gestoßen und dachte, das ist etwas für unsere Sendung.
Wunderbar, also doch jedenfalls fetisch Verlustigkeitsbeschluss. Herzlichen Dank. Wir kommen nun zum Ende unserer Sendung. Wer uns eine Hörerfrage stellen möchte oder Rückmeldungen, Ideen äußern will, kann das gerne unter einspruchpodcast@faz.de tun und die Hörerfrage als Sprachnachricht schicken. Auf Instagram, seit gar nicht so langer Zeit, aber sehr präsent, sind wir unter faz.einspruch zu finden.
Außerdem wollen wir natürlich auch nochmal an unsere große Hörerbefragung erinnern. Unter faz.net/Einspruchumfrage in einem Wort kommt man direkt dahin, dauert nur 8 Minuten und man kann detailliert angeben, was an der Sendung hier verbessert werden kann, was vielleicht auch gut gelingt. Jeder, der an dem Gewinnspiel teilnimmt, bekommt 3 Monate FAZ-Einspruch mit allen F-Plus-Artikeln kostenlos. Als Hauptgewinn gibt es außerdem einen Besuch beim Publikumspodcast von FAZ Einspruch im Dezember in München auf der Juracon zu gewinnen, mit Hotelübernachtung, etliche Kopfhörer zum Hören unseres Podcasts und die beliebten FAZ Einspruch Kaffeebecher. Die Umfrage läuft bis zum 6. August. Man sollte sich also zeitnah beteiligen.
Und wie immer können sich Referendare auch aufgefordert fühlen, unter frankfurterallgemeine.de/Referendariat sich zu bewerben für unser Justizariat und dadurch auch teilzuhaben an Einspruch. Vielen Dank und eine schöne Woche.
Auch von mir eine schöne Woche und bleiben Sie Einspruch treu.